Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Hallo und willkommen bei Fassbinder im Gespräch. Heute nicht aus dem Berliner Studio, sondern aus Wien. Und zwar in Wien sitzt bei mir ein ganz, ganz besonderer Gast. Vor fast drei Monaten noch Vizekanzler der Republik Österreich, vor fast drei Monaten noch Vorsitzender der Freiheitlichen Partei Österreichs, Herr H.C. Heinz-Christian Strache. Ganz herzlich willkommen und herzlichen Dank für die Möglichkeit zum Gespräch, Herr Strache.
Grüß Gott, ich freue mich, Sie in Wien zu treffen.
Vor fast drei Monaten war die Welt noch in Ordnung, zumindest die österreichische Welt. Dann kam am 17. Mai 2019 die Veröffentlichung in Deutschland durch zwei Medien, Süddeutsche Zeitung und Spiegel, dieses ominösen Videos, was ja als Ibiza-Video inzwischen berühmt geworden ist. Damit war die Politkarriere erst einmal zu Ende, nicht nur Ihre, sondern auch die des Herrn Bundeskanzlers, des Ex-Bundeskanzlers Sebastian Kurz, auch die Karriere der schwarz-blauen Regierung in Wien. Für den 29. September wurden Neuwahlen angesetzt. Gleichzeitig wissen wir immer noch nicht, wer sind die Hintermänner, wer sind die Geldgeber dieses Videos. Für diejenigen, sagen wir, die politisch auf der anderen Seite stehen, hat die Sache ihren Zweck getan. Die Investigatoren investigieren jetzt nicht weiter. Es gibt einige wenige, die das trotzdem noch tun. Es gibt inzwischen auch eine ganze Reihe von Anhaltspunkten. Können Sie mehr und neues, vielleicht sogar neues Licht in die Angelegenheit bringen?
Ja, Sie haben jetzt einige Dinge in Erinnerung gerufen. Ich glaube, jedem Bürger und jedem Menschen, der erleben muss, dass er heimlich und illegal in einer vermeintlich privaten Atmosphäre gefilmt wird und dann, ich sage bewusst, aus dem Kontext zusammengeschnittene Punkte veröffentlicht werden, ist das peinlich und so auch mir, ganz offen ausgesprochen. Und als das Video veröffentlicht worden ist, habe ich ja im Folge dann ein Gespräch mit dem Herrn Bundeskanzler gehabt, mit Sebastian Kurz. Ich habe ihm damals als Staatsräson auch mitgeteilt, die Verantwortung zu übernehmen und als Vizekanzler zurückzutreten. Aber mit der Gewährleistung und Zusage, die er mir damals gegeben hat, die Regierung fortzusetzen. Wir haben ja sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben ein Projekt vorangetrieben, das nahezu eineinhalb Jahre äußerst erfolgreich war und auch in der Bevölkerung breiten Zuspruch erhalten hat. Und der Herr Bundeskanzler hat mir damals auch zugesichert und das Wort gegeben, wenn ich meinen Rücktritt am Samstag, den 18. Mai war das damals, um 12 Uhr, im Rahmen einer Erklärung bekannt gebe, dann wird er um 13 Uhr in die Öffentlichkeit treten und auch sein Versprechen einlösen und die Fortsetzung dieser gut arbeitenden Regierung mitteilen. Das hat er dann in Folge nicht getan, sondern er hat in Folge dann um 13 Uhr sich telefonisch gemeldet und mitgeteilt, dass auf einmal alles anders sei und dass er jetzt auch den Rücktritt des Innenministers Herbert Kickl einfordert. Und sollte der Innenminister nicht zurücktreten, dann wäre das für ihn ein Grund, die Regierung einseitig aufzukündigen. Das hat er in Folge dann auch getan. Und das zeigt durchaus, dass hier eine Entwicklung auch stattgefunden hat, wo man sicherlich auch anmerken muss, dass man den Eindruck hat, dass hier natürlich jemand auch versucht hat, strategisch Kapital aus diesem Video zu schlagen. Und ein Video, das nahezu zwei Jahre vor dem Licht der Öffentlichkeit, bevor es das Licht der Öffentlichkeit überhaupt erblickt hat, inszeniert, gedreht wurde und dann zehn Tage vor einer Europäischen Unionswahl wie auf Zuruf dann auch aufgespielt worden ist, in dem Fall über das Ausland, in dem Fall über die Süddeutsche und den Spiegel von sogenannten investigativen Journalisten, die natürlich hier auch versucht haben, nicht nur, ich sage, eine gut funktionierende Regierung zu Fall zu bringen, natürlich auch mittels politischem Rufmord mir zu schädigen oder mich zu schädigen, und in Folge dann auch die Regierung deshalb zu Fall gekommen ist. Das heißt, man hat Einfluss genommen, auch auf die Europäische Unionswahl. Und das ist durchaus ein, ich sag, nicht üblicher Vorgang, ja, den viele Menschen sehr kritisch bewerten.
Interpretieren Sie jetzt, also wenn ich Ihre Worte so richtig verstehe, ja, interpretieren Sie das Verhalten des damaligen Bundeskanzlers als Reaktion auf die Tatsache, dass dieses Video ihm die Chance gab, die schwarz-blaue Koalition über die Causa Kickl hin aufzukündigen, zu zerbrechen? Oder lese ich da zwischen den Zeilen auch die Möglichkeit, dass hier Ihr Koalitionspartner auch in der strategischen Vorbereitung dieser Video, das Erscheinen dieses Videos in irgendeiner Form beteiligt oder anwesend war?
Ich werde jetzt sicherlich keine Spekulationen zum Besten geben, sondern Faktum ist, dass man offensichtlich, und das habe ich erlebt, man hat mir von Seiten des Bundeskanzlers das Versprechen gegeben, wenn ich zurücktrete, wird es eine Fortsetzung dieser gut arbeitenden Regierung geben. Es wird mein Stellvertreter und meine rechte Hand, Dr. Norbert Hofer, dann von ihm eingeladen, hier, ich sage, die Regierungsarbeit auch fortzusetzen als zukünftiger Vizekanzler. Und an das Wort hat er sich nicht gehalten. Was in dieser Stunde meiner Erklärung von Samstag, 18. Mai um 12 Uhr bei ihm passiert ist, weiß ich nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass von diesem Zeitpunkt 12 Uhr bis 13 Uhr auf einmal sich sein Denken völlig verändert hat. Ja, da muss ja etwas passiert sein, vielleicht war es schon eine längerfristige Strategie, aber man wollte offenkundig das Video auch dazu nützen, den Innenminister Herbert Kickl loszuwerden. Und das ist die Frage, die Sie an die ÖVP richten müssen. Was hat die ÖVP für ein Interesse gehabt, dass das Innenressort wieder in die Hände der ÖVP kommt? Ja, und da glaube ich, und das kann man mutmaßen, hat eine sehr, sehr gute Reformarbeit in den 1,5 Jahren funktioniert, wo auch innerhalb des Innenressorts viele wichtige und notwendige Reformschritte erfolgt wären, auch im Bereich des Bundesverfassungsschutzes für Terrorismusbekämpfung, des österreichischen Geheimdienstes, der ja in Wahrheit gar nicht die rechtlichen Voraussetzungen hat eines Geheimdienstes und das der eigentliche Hintergrund ist, warum man beim Berner Club eigentlich nicht mehr willkommen war.
Und immer noch nicht willkommen ist. Nun sind ja schon wenige Tage nach der Veröffentlichung des Videos im Mai, möglicherweise Anfang Juni, angeblich echte, angeblich gefälschte E-Mails, die auch an den, unter anderem an den Herrn Sebastian Kurz, ehemaligen Bundeskanzler, gerichtet waren und aus dem Januar oder Februar 2018 aufgetaucht, in denen, aus denen doch deutlich hervorgeht, wenn sie echt wären, hätte Herr Kurz bereits seit Beginn 2018 von der Existenz dieses Videos, dieser Filme gewusst.
Das, wie gesagt, habe ich selbst aus den Medien erfahren. Dem wird man auch nachgehen müssen. Das wird, ich sage, zu überprüfen sein, inwieweit diese behaupteten Mails, die von einer Zeitung oder einem Medium ja auch kritisch hinterfragt worden sind, inwieweit die echt sind. Und nach so einer Prüfung hat man natürlich dann entsprechend auch die Echtheit entweder festzustellen oder eine Fälschung festzustellen. Und das gilt es abzuwarten. Also es wäre für mich wahrlich ein Skandal, würden diese Mails echt sein. Und hätte ein Bundeskanzler längere Zeit über so ein Video Bescheid gewusst und hätte mich nicht damit konfrontiert, denn das hätte ja die staatspolitische Verantwortung natürlich mit sich bringen müssen, dass dann ein Bundeskanzler, der von so einem Video erfahren hat, was wir ja nicht wissen, dann wäre es natürlich die Verantwortung gewesen, einen damit zu konfrontieren und auch im Sinne einer staatspolitischen Verantwortung das aufzuklären.
Richtig, was wir definitiv nicht wissen, was auch außer den unmittelbar Beteiligten vielleicht sonst niemand weiß, an ein anderes, aber auch jetzt letzten Endes in der Linie dieser Interpretation, die ÖVP belastendes Indiz, ist natürlich diese Schredder-Affäre, die wenige Tage wieder nach der Veröffentlichung des Videos und vor dem Sturz, vor dem Ende der Regierung vonstatten ging, ein junger Mann, der sich dann als Social-Media-Chef, Social-Media-Beauftragter des Herrn Bundeskanzlers herausstellte, geht zu einer Firma namens Reiswolf mit 5 Festplatten, besteht darauf, selbst persönlich diese Festplatten unter falschem Namen, unter Angabe einer falschen E-Mail, in den Trichter zu werfen, besteht sogar darauf, das dreimal zu tun und dann noch die Krümel, die am Ende übrig bleiben, in einem Packerl mit nach Hause zu nehmen. Und alle, die sich professionell mit dem Thema Datenvernichtung oder Festplattenvernichtung befassen, beschreiben das als höchst ungewöhnlich. Haben Sie da einen Kommentar?
Ja, das ist mehr als ungewöhnlich. Noch dazu, wo ja auch hier wiederholt auch die Unwahrheit gesagt wurde, auch in dem Fall von Sebastian Kurz, dem Ex-Bundeskanzler. Er hat ja in der Öffentlichkeit, als dieses Thema Schreddern das erste Mal sozusagen Thema war, hat er ja festgehalten in der Öffentlichkeit, es sei nur eine Festplatte geschreddert worden, bis sich dann herausgestellt hat, es waren doch fünf. Ja. Und das ist natürlich ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, denn wenn ein Social-Media-Beauftragter des Bundeskanzleramtes so eine Aktion setzt, zu einer Firma geht, um dann Festplatten und wer weiß was noch zu schreddern, ja, und das dreimal, mit einer Angabe eines falschen Namens, dann hat er was zu verstecken und der wird das ja nicht ohne Wissen seines Chefs gemacht haben. Also es kann mir niemand erzählen, und ich kenne jetzt den Herrn Bundeskanzler außer Dienst, nämlich Sebastian Kurz, doch auch in der guten Zusammenarbeit der Regierung der letzten eineinhalb Jahre recht gut. Der Begriff Message Control ist ja durchaus auch ein geläufiger Begriff. Also ich habe eines damals auch erlebt in der Regierungsverantwortung. Kein Mitarbeiter hat irgendetwas getan, ohne dass der Chef, in dem Fall der Bundeskanzler, es nicht gewusst hätte. Und so gesehen ist es natürlich auch nicht glaubwürdig, dass der Social-Media-Beauftragte des Bundeskanzleramts hier von sich aus tätig geworden ist. Und so gesehen ist es natürlich sehr interessant, was hat man zu vertuschen, was hat man zu verbergen, was hätte man da entdecken oder finden können. Und das zeigt, dass zumindest die ÖVP hier zumindest ein schlechtes Gewissen haben muss.
Müssen wir fairerweise nicht nur die eine Verdachtslinie behandeln, bearbeiten, diskutieren. Die zweite, eigentlich schon schrecklich abgenutzt, klingt das der Name Thal Silberstein, der ungefähr zur gleichen Zeit wie die ursprünglichen Originalaufnahmen des Videos, also das war am 24. Juli 2017, der Silberstein wurde ja vom Herrn Gusenbauer an die SPÖ schon 2016 empfohlen, nach seiner Arbeit für die NEOS, und hat dann in diesen Monaten bis zu seinem Auffliegen, zuerst ist er im August in Israel verhaftet worden, dann ist die Affäre, diese Spin-Doktor mit den falschen Facebook-Profilen im September 2017 aufgeflogen, und dann auch noch das kombiniert mit der Tatsache, dass man, wer immer das Video gedreht hat, es dem ehemaligen Generalsekretär der damals existierenden Partei Liberales Forum LIV, einem Herrn Soltan A., mir ist empfohlen worden, hier nur, nur Vornamen mit Anfangsbuchstaben der Nachnamen zu nennen, einem Herrn Soltan A., der ein enger Vertrauter des Herrn Haselsteiner, der ja auch in den veröffentlichten Teilen von Ihnen nicht ganz sehr gut weggekommen ist in dem Video. Also er hat es dem Herrn Haselsteiner möglicherweise oder wahrscheinlich behauptet, er nicht gesagt. Aber die Urheber haben gesagt, im August 2017 für 5 Millionen kriegst du das Video. Und gleichzeitig wissen wir, dass dieser ehemalige Generalsekretär, der Herr A., spätere Strabag-Lobbyist, mit dem Herrn Silberstein schon seit langer Zeit eng bekannt ist. Gibt es eine zweite Linie, dass nicht die ÖVP, sondern die SPÖ im Rahmen ihrer damaligen Schmutzkampagne gleich auch Sie mit in den Abwasch hat geben wollen?
Sie haben jetzt sehr viele Punkte angesprochen und das ist natürlich jetzt auch die wesentliche Frage, die die Behörden zu ermitteln haben. Wer kann als Auftraggeber oder als Hintermann des illegal und rechtswidrig erstellten und inszenierten Ibiza-Videos und dieses Aktes, wer kann dafür in Frage kommen? Das sind jetzt Spekulationen, aber Sie haben recht. Es war damals so, dass nach des inszenierten Videoabends auf Ibiza im Juli 2017 es dann im August durchaus zu einer intensiven medialen Berichterstattung gekommen ist, nach der Festnahme und Verhaftung von Herrn Thal Silberstein, der damals als SPÖ-Berater tätig war und damals auch in der Kritik stand, für Dirty Campaigning verantwortlich zu sein, wo es ja damals auch, ich glaube, Facebook-Seiten gegeben hat, wo man versucht hat, diese Facebook-Seiten der FPÖ in die Schuhe zu schieben, wo offenbar im Sinne von Dirty Campaigning die Mitarbeiter eines Thal Silberstein dort auch mit antisemitischen Inhalten operiert haben, was besonders grausig war und man hier versucht hat, dem politischen Mitbewerber das in die Schuhe zu schieben. Und das war natürlich ein großes Thema damals im August in der österreichischen Medienlandschaft und hat natürlich zu einer heftigen und berechtigten Empörung geführt. Zu welchen schmutzigen Mitteln und Methoden greift da die eine oder andere Partei? Und sowas hat ja auch in einer demokratischen Struktur, in einem Wahlkampf nichts verloren in Wahrheit. Und das war damals sicherlich eine sehr, sehr zugespitzte Situation im Nationalratswahlkampf 2017, denn das hat viele Bürger empört und das war sicherlich auch einer der Gründe, warum die Sozialistische Partei Österreichs damals auch nicht mehr stärkste Kraft geworden ist. Das war dann durchaus erkennbar, dass die Wähler am Wahltag mit solchen schmutzigen Mitteln und Methoden sozusagen, die da angewandt worden sind, auch der SPÖ die Rechnung präsentiert haben.
Die dritte Variante, Also nach den Roten hat dann weniger mit Politik zu tun, sondern zielt darauf ab, ob es sich vielleicht bei der ganzen Geschichte um ein schlau ausgedachtes Geschäftsmodell einiger Detektive unter der koordinierenden Rolle, wieder so ein Familienname mit einem Punkt dahinter, eines Herrn Anwalts Ramin M., eines Wiener Anwalts, mit allen möglichen Kontakten, ja, ist ja eine kleine Welt bei Ihnen hier, und ob es sich dabei nicht um ein Investment sogar handelt, ein Businessprojekt, ob es nicht da eine Investition gegeben hat, nachdem diese Herren wohl schon nachweislich auch in Sachen Industriespionage für andere Auftraggeber tätig waren, ob die nicht auf eigene Rechnung dieses Video, was sich relativ zufällig aus den Kontakten des Herrn Anwalts ergeben hat, investiert, gedreht haben und dann gleich eben im August aus diesem Grund auch dem Strabag-Vertrauten angeboten haben. Also finanziell, nicht politisch, nicht zivilgesellschaftlich.
Sie haben den Anwalt genannt, der ja zugegeben hat, mit dem Video etwas zu tun zu haben. Er hat ja davon gesprochen, es sei ein zivilgesellschaftliches Projekt gewesen. Man wundert sich dann, das ist ja ein Widerspruch an sich, denn dann hätte er ja nicht 1,5 Jahre sich Zeit gelassen, dieses Video das Licht der Öffentlichkeit erblicken zu lassen. Also da hat schon einen anderen Hintergrund gegeben. Und das sind natürlich jetzt alles Mutmaßungen. Ich glaube aber schon, dass man festhalten muss, es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand so eine Aktion so langfristig und nachhaltig plant und auch umsetzt und auch entsprechende Investitionen tätigt, wenn es nicht einen Auftraggeber und Investor im Hintergrund gibt, der hier natürlich ein Interesse hatte und ich nehme an, ein politisches Interesse hatte, mich als Person, ich sag, zu beschädigen, mich vielleicht auch politisch mit dem Video zu Fall zu bringen, damit vielleicht auch zum gegebenen Zeitpunkt, wie das ja der Fall war, eine Regierung auch in die Luft zu sprengen und ich sage ganz bewusst auch Wahlbeeinflussung zu nehmen. Und man kann davon ausgehen, dass die mutmaßlichen Täter des Videos, und das haben Sie selbst auch angesprochen, ja auch vor diesem Zeitraum mit einer Sicherheitsfirma tätig gewesen sind. Auch für bekannte Unternehmer, die Sie heute schon namentlich genannt haben. Und daher ja sichtbar wird, dass Sie offenbar auch mit diversen Unternehmern, die Sie heute namentlich genannt haben, auch jahrelang zuvor schon in einem aufrechten und guten Geschäftsverhältnis gestanden sind, ob jetzt für Tätigkeiten in Osteuropa, ob in anderen Fällen und Bereichen. Und das zeigt durchaus auf, dass hier ein nachhaltiges, längerfristiges Geschäftsverhältnis dieser Firma mit den besagten mutmaßlichen Tätern des Ibiza-Videos und auch Unternehmern der Fall ist. Und da spricht eher dafür, dass hier schon ein politisches Interesse sozusagen von Seiten eines Auftraggebers der Fall sein dürfte. Aber wie gesagt, das sind Spekulationen, aber man kann davon ausgehen, es hat ja eine hohe geheimdienstliche Komponente, wenn man so will, auch dieses Ibiza-Video. Das ist ja nicht etwas, was sozusagen von heute auf morgen da inszeniert und veranstaltet wurde. Man hat ja einen relativ langen Vorlaufzeit gehabt, wo es ja einen Regieplan braucht, ja, wenn man sich heute mit Experten unterhält, wo man sozusagen recherchiert hat, wo könnte vielleicht irgendein politischer Hebel sein, neben meiner Person, bei dem man ansetzen kann. Das war dann der Johann Codenus offensichtlich, wo man dann langfristig einen Kontakt aufgebaut hat, offensichtlich dort Vertrauen aufgebaut hat, um mich dann zu diesem einen besagten Abendessen hinzulocken von den Lockvögeln.
Das war damals das erste Mal, dass Sie in Ibiza das erste Mal, dass Sie den Spielern der anderen Seite, ja, ich will mal sagen, vor allem der angeblichen Oligarchennichte, dieser Aljona Makarova, begegnet sind. War das das erste Mal am 24.
Juli? Das war das erste und einzige Mal in meinem Leben, wo ich diesen beiden Lockvögeln begegnet bin, sowohl dem männlichen Lockvogel, dessen Namen Sie heute schon genannt haben, und des weiblichen Lockvogels, genau. Und die habe ich dort zum ersten Mal und auch zum letzten Mal gesehen. Das war auch in meiner Erinnerung ein ganz eigenartiger Abend, ja, denn das ist ja das auch, was ich den sogenannten investigativen Journalisten der Süddeutschen vorwerfe, dass man 7 Stunden, die illegal und heimlich gefilmt worden sind, dann auf 6 Minuten 30 unterschiedliche Zeitspannen zusammenschneidet, dann Dinge aus dem Gesamtkontext reißt, ja, nämlich inhaltlich aus dem Gesamtkontext reißt und interessanterweise jene Passagen, wo ich ja mehrfach dort auf eigenartige Fragestellungen des weiblichen Lockvogels sehr klar reagiert habe, nämlich indem ich gesagt habe, bei mir gibt es nur Gesetzeskonformität, nur Rechtskonformität. Mir ist Legalität heilig. Ja? Und wenn sie uns helfen will, dann aus Idealismus, aber sie kann von mir nie etwas erwarten, was also nicht dem rechtsstaatlichen Prinzip entspricht. Das habe ich mehrfach gesagt und das ist in den Videosequenzen überhaupt nicht vorhanden.
Das stimmt, aber ich muss Sie jetzt doch mal unterbrechen, um zu vermeiden, dass wir da einen falschen Eindruck vermitteln, denn es ist wirklich es ist so geschickt aus dem Kontext gerissen, wenn ich jetzt Ihre Argumentation mal übernehme, das ist wirklich sehr überzeugend, Ihre Bereitschaft, ja doch, ich würde mal sagen, das haben Ihnen ja auch wahrscheinlich viele Menschen übel genommen, die Interessen der Republik Österreich auch noch ausgerechnet an einer Ausländerin zu verkaufen, anzubieten. Was Sie sagen, ist letzten Endes, dass man so geschickt geschnitten hat, dass alles Hypothetische von Ihnen gebracht wurde, aber dann, wenn ich Ihnen folge, hätten Sie gesagt, sobald es konkret werden kann oder soll, müssen die Gesetze eingehalten werden. Verstehe ich Sie da so richtig?
Ja, selbstverständlich. Ich habe dort an niemanden irgendetwas zu verkaufen gehabt. Im Gegenteil. Ja. Denn die Diskussion über eine vermeintliche Investorin, die nach Österreich kommen will, um ihr Geld in Österreich anzulegen. Also grundsätzlich ist ja das etwas Wünschenswertes. Wir würden uns mehr Zuwanderer wünschen, die hoffentlich viel Geld mitbringen nach Österreich und nicht von der Sozialhilfe leben.
Ja, aber nicht, wenn dafür die Firma Strabag Aufträge verlieren.
Nein, das habe ich aber nicht gesagt. Und das ist der entscheidende Punkt. Ja, hier wird mir ja etwas unterstellt, was ich ausdrücklich nicht gesagt habe. Ich habe immer ganz konsequent dort festgehalten. Rechtsstaatlichkeit, Gesetzeskonformität, Legalität ist mir heilig. Alles andere gibt es bei mir nicht. Und ich habe nichts Unredliches angeboten, im Gegenteil. Und das ist das Entscheidende. Und das kann man dann, wenn die 7 Stunden mir als Betroffenen ausgehändigt werden würden, auch belegen. Ich frage mich, warum die Journalisten der Süddeutschen, die ja die 7 Stunden haben, ja, nicht bereit sind, obwohl mein Anwalt sie auch ersucht hat, mir als Betroffenen die 7 Stunden zur Verfügung zu stellen, das verweigern bis heute. Denn das wäre im Sinne der Aufklärung natürlich ein notwendiger und wichtiger Akt, dass gerade ich als Betroffener auch das Recht habe, diese 7 Stunden zu sehen und einen Beitrag zur restlosen Aufklärung auch beitragen zu können. Und so gesehen ist das kein Quellenschutz, der da angegeben wird. Denn wir wollen ja nicht, dass die Journalisten die Quellen veröffentlichen. Also das hat nichts mit Quellenschutz zu tun, den wir da brechen. Wir wollen aber natürlich, dass die Herausgabe des Videos, und von mir aus soll man auch die Lockvögel verpixeln, dass man sie nicht erkennt, aber die Herausgabe des Videos mir als Betroffenen möglich gemacht wird, um auch wirklich volle Aufklärung sicherzustellen. Und das wird bis dato eigentlich verhindert. Und da frage ich mich, ist das die Verantwortung von sogenannten investigativen Journalisten, das zu verhindern? Oder hätten die nicht eine Verantwortung, die restlose Aufklärung und auch mich als Betroffenen mit diesem 7-Stunden-Video auch entsprechend mir das möglich zu machen?
Naja, sagen wir mal, hier heiligt natürlich, wenn wir an die Realität denken, der Kampf gegen rechts heiligt.
Naja, ja. Aber das ist ja genau der Punkt, dass hier mit ich sage nicht rechtsstaatlichen Mitteln und Methoden, der Kampf gegen rechts, ja, von manchen offenbar betrieben wird und manche, die immer von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie reden, dann plötzlich hier nicht der Aufschrei der Empörung kommt. Ne? Aber in Wahrheit sind solche Mittel und Methoden, die da gegen mich eingesetzt worden sind, eine ernsthafte Gefährdung für den Rechtsstaat und die Demokratie. Und man stelle sich vor, es würde die Art und Weise solcher Vorgänge zur Normalität in der politischen Auseinandersetzung. Und es würden Parteien in Zukunft nicht ihre Gelder für Inserate und Plakate verwenden, sondern nach dem Motto, naja, die Person XY steht uns vielleicht im Weg, da setzen wir irgendein Team ein, dem zahlen wir vielleicht 1 Million Euro oder mehr und dieses Team wird dann angesetzt auf Personen, um vielleicht ihnen auch noch mutmaßlich vielleicht irgendwas in ein Glas unterzujubeln, dass sie willfährig werden und am Ende filmt man das heimlich und macht sie zum Gespött der Öffentlichkeit. Also ich glaube, dass solche Vorgehensweisen in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat zutiefst abzulehnen sind und man auch schon aus diesen rechtsstaatlichen Kriterien heraus ein Interesse haben muss, das restlos aufzuklären. Ja, und da ist eigentlich die Enttäuschung da, dass hier die politischen Verantwortungsträger auch in unserer Republik Österreich den Eindruck vermitteln, dass die Aufklärung sie nicht interessiert. Man geht zur Tagesordnung über. Und genau das darf es nicht sein. Und deshalb ist natürlich mein Anspruch mit meinen Anwälten und auch mit Freunden, die mithelfen im Bereich einer Taskforce, hier die restlose Aufklärung möglich zu machen.
Na, aus deutscher Perspektive würde ich sogar fast noch einen Schritt weiter gehen und sagen, in Deutschland wird vor allem in den Medien, aber auch von Politikern zumindest unterschwellig die These vertreten, der der Kampf gegen rechts, sagen wir mal auch ganz bewusst, heißt das dann manchmal die Wiederholung von Weimar und die Wiederholung von 1933 ist so wichtig, dass eben rechtsstaatliche, die von Ihnen angeführten Prinzipien sekundär werden. Das sollten wir aber jetzt nicht vertiefen. Ich möchte nochmal auf das Video zurückkommen und zwar auf die Teile, die alle gesehen haben. Sie waren ja sowohl Herr Gudenus als auch Sie alles andere als abwägend, distanziert, wohlüberlegt, argumentierend, sondern da war eindeutig eine agitierte, emotionale Grundstimmung. Es standen sehr viele Gläser auf dem Tisch. Es gibt auch ein Video, wo mich Ihr Kommentar auch interessieren würde, wo in der Vergrößerung so eine Linie weißes Pulver auf dem Tisch zu sehen ist. Herr Gudenus hat selbst von psychotropen Substanzen gesprochen, die ja natürlich, auch Bier ist eine psychotrope Substanz, muss man der Gerechtigkeit halber sagen, da fällt vieles runter. Wie ist denn da Ihre Erinnerung?
Also ich bin Ihnen dankbar, dass Sie gerade diese Passage auch ansprechen, denn was hier auch an gezieltem Rufmord teilweise der Fall gewesen ist, ist wirklich ungeheuerlich. Ich habe Zeit meines Lebens mit illegalen Drogen nichts zu tun gehabt und auch nichts am Hut. Ich habe das immer konsequent abgelehnt und eines kann ich mit sicherer Konsequenz auch sagen, dass dort bei diesem Abendessen, bei diesem Treffen auf Ibiza mit Sicherheit keine Drogen konsumiert worden sind, denn hätte ich das gesehen,
also keine illegalen.
Dann wäre ich aufgestanden und gegangen, spätestens dann. Denn das ist etwas, was ich Zeit meines Lebens immer abgelehnt habe. Und so gesehen zeigt das auf, wie natürlich hier gearbeitet und operiert wird. Ja, und deshalb ist es auch so wichtig, dass die Journalisten, die ja die 7 Stunden gesehen haben, die müssen ja auch unter Wahrheitspflicht vor die Öffentlichkeit oder auch vor einem Gericht aussagen, dass sie diesbezüglich nichts gesehen haben können. Und deshalb wundere ich mich ja auch, ne, dass solche Dinge einfach in den Raum gestellt werden und dann nicht richtig gestellt werden. So gesehen bin ich Ihnen dankbar, weil diese Richtigstellung auch wichtig ist. Und natürlich kann man sich so etwas nicht gefallen lassen. Und natürlich wird das auch entsprechende Konsequenzen mit sich bringen, denn ich kann nicht zulassen, dass solche falschen Gerüchte und Unwahrheiten im Raum stehen bleiben, ja, und man diese im Raum stehen lässt. Und genau deshalb wird man natürlich hier auch die Medien, die hier solche Dinge in den Raum gestellt haben, natürlich auch entsprechend diesbezüglich zu Richtigstellungen auffordern müssen.
Lassen Sie mich nochmal zurückkommen auf die Frage, finanziell oder zivilgesellschaftlich politisch motiviert. Der Charme der finanziellen Variante liegt ja eigentlich darin, dass sie als Einzige diesen Zeitraum von 2 Jahren erklären kann. Wenn es politisch motiviert gewesen wäre, hätte der Urheber allen Anlass gehabt, ihre Beteiligung an der Regierung nach den Verhandlungen Anfang 2018 zu verhindern, damals schon das Video einzusetzen. Wie ist es finanziell? Dann habe ich ein Produkt, was ich verkaufen will, zuerst für 5 Millionen im August 2017. Angeblich ist es dann schon 2017 auch schon deutschen Medien angeboten worden. Die haben gesagt, naja, es wäre schön, die FPÖ von der künftigen Regierung abzuhalten, aber ob uns das 3 Millionen, also die Preise sind dann wohl ein bisschen zurückgegangen. Und dann kam vor ungefähr 2-3 Monate vor der Europawahl, wenn man den Angaben, die sich halt in der Recherche im Internet finden lassen, Glauben schenkt, kam es dann zu einer neuen Akquisitionswelle, dass also neu herausgegangen wurde, Medien kontaktiert wurden. Da fällt dann auch der Name, oder es fallen zumindest die Hinweise auf 2 deutsche Anwaltskanzleien, Medienanwälte in Berlin und in München. Da lässt sich dann, vor dem Hintergrund lässt sich dann auch die Bemerkung von dem Herrn Jan Böhmermann einordnen, der ja schon im April zumindest von der Existenz des Videos mit einigen Details gewusst hat, aber eben auch erst im April, also durchaus in dieser Akquisitionsphase. Ja, man geht ja im Allgemeinen davon aus, dass er jetzt nicht, er wohl kein Drahtzieher ist, sondern einfach einer von denen, die informiert wurden über die Existenz und dass man das kaufen kann. Und dann wird das Ganze also eng und konkreter und die eigentlich am glaubhaftesten, ohne Evidenz, ohne Beweis, wo man am glaubhaftesten glaubhafteste Interpretation ist eben, dass dieses Zentrum für politische Schönheit, was da von einem jungen Ostdeutschen, einem jungen Dresdner vor einer gewissen Zeit gegründet wurde, dass das sich wohl, weil es sich als, ich sage mal, das ist meine persönliche Interpretation, als Sondereinsatzkommando der politischen Korrektheit versteht, ja, diese Leute, ein bisschen ist ja auch Böhmermann von der Fraktion, aber dass die wohl in Verhandlungen relativ kurz vor der Europawahl das Ganze für um 600.000 und angeblich bezahlt in Krüger-Randmünzen erworben haben. Und
dass die Zeitungen natürlich zur Verfügung gestellt haben, die ja auch beide behauptet haben, wir haben dafür kein Geld ausgegeben, wir haben es nicht erworben. Macht es nicht Sinn, aus dieser letzten Endes der finanziellen Gier, der nicht befriedigten finanziellen Gier der Urheber, diese 2 Jahre zu erklären?
Ich denke nicht. Nein. Warum? Der Anwalt, den Sie heute namentlich genannt haben und der sich zu einem angeblichen zivilgesellschaftlichen Projekt ja bekannt hat, aber dort auch verpackt hat, er hätte ein Mandat dafür erhalten, ja, ist ja interessant, hat ja zugegeben, dass es einen Auftraggeber gibt. Und dieser Anwalt hat auch gegenüber einem Zeugen, der mir das und vor Zeugen auch bestätigt hat, im Jahr 2015 bereits gesagt, dass ein prominenter österreichischer Unternehmer angeboten hätte, über 1 Million Euro zu zahlen, wenn man meinen politischen Kopf bringt. Und das deutet zumindest darauf hin, dass dieser besagte Anwalt, der ja auch durchaus politisch gut vernetzt war in der österreichischen politischen Landschaft, er hat also offenbar mit der Partei Neos auch den ein oder anderen Kontakt gehabt, er hat zur ÖVP den ein oder anderen Kontakt gehabt, er hat auch ausländische Staatsgäste, in dem Fall iranische Minister, die in Wien zu Gast waren und auch beim Bundeskanzler zu Gast waren, offenbar begleitet. Also er war schon sehr, sehr gut auch politisch vernetzt. Und man kann schon davon ausgehen, dass das, was er in der ersten Stellungnahme öffentlich auch geäußert hat, nämlich ein Mandat erhalten zu haben für dieses sogenannte zivilgesellschaftliche Projekt, das natürlich keines sein kann, denn dann hätte man es gleich veröffentlicht. Nein, es hat, glaube ich, mehrere Hintergründe. Es hat den politischen Hintergrund eines politischen Motivs gegen meine Person gerichtet, meiner Person zu schaden, der Freiheitlichen Partei zu schaden. Es hat sicherlich auch den Charakter, dass die Auftraggeber und Hintermänner das nicht kostenlos verlangt haben, sondern sicherlich den mutmaßlichen Tätern auch ein Geld angeboten haben und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch gezahlt haben und die nicht in Vorlage getreten sind, ohne Sicherheiten zu haben. Und dann wird sicherlich da oder dort auch noch zusätzlich natürlich das Interesse entstanden sein, vielleicht noch zusätzlich auch noch Geldmittel aus dem Video herausschöpfen zu können, wie Sie das dann beschrieben haben mit dem Verein für politische Schönheit, wo dann, so von Ihnen auch erwähnt, da ein Zahlungsvorgang angeblich in Gold vorgenommen worden sein soll. Und wer weiß, was noch alles, was wir heute nicht wissen.
Aber jetzt wollen Sie mir aber nicht den Anfangsbuchstaben des Familiennamens des Unternehmers nennen, von dem,
der das 2015 gesagt hat. Das will ich jetzt nicht, aber wie gesagt, das ist nicht nur mir gegenüber von einem Zeugen bestätigt worden, sondern vor mehreren Zeugen hat eine Person das ausgesagt, dass sie im Jahr 2015 vom Anwalt diesbezüglich schon eine klare Aussage erhalten hat. Und das zeigt, dass hier offenbar mehr dahinter steckt. Ja? Und deshalb ist es, glaube ich, zu einfach, das auf eine reine kriminelle Struktur herunterzubrechen. Dass es hier auch eine kriminelle Struktur mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gibt bei den mutmaßlichen Tätern, ja, davon kann man ausgehen. Es gibt ja auch andere Fälle, die heute vor Gericht gelandet sind, wie der Fall Blasser und Theurer, wie Sie vielleicht wissen, ja, wo ja auch mit, ich sag, dubiosen und rechtswidrigen Mitteln und Methoden gearbeitet worden ist. Das zeigt, dass hier offenbar, wenn es um gewisse Einflussbereiche geht, offenbar schon auch Interessensgruppen in Österreich vorhanden sind, die dann solche Firmen einsetzen für solche Aktionen. Und das muss uns zu denken geben. Und dass es da oder dort vielleicht auch, wie Sie angedeutet haben, einen polizeilichen Kontakt gibt, dass es Mutmaßungen gibt bis hinein ins Bundeskriminalamt, hinein in das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, dass diese Firma Consig selbst sogar auf ihrer Homepage bis kurz nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos geworben hat damit, eng mit dem Bundesministerium für Inneres, mit dem Bundeskriminalamt, mit europäischen Regierungen und Diensten zusammenzuarbeiten. Das ist schon interessant. Das hat man dann nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos gelöscht, war aber rekonstruierbar und kann man heute auch dokumentieren. Also da dürfte schon mehr dahinter stecken als diese Simplifizierung, wie Sie sie zum Besten gegeben haben, nämlich dass da jemand auf die Idee kommt, dann machen wir ein Geschäft mit so einer Aktion und sind wir bereit, mit so einem Vorinvestment sozusagen da selbst tätig zu werden und das Risiko auf uns zu nehmen. Also ich glaube, das war so nicht der Fall.
Sagen wir, wir haben verschiedene Indizien, die verschiedene Verdachtslinien stützen. Mhm. Nichts wird wirklich bewiesen, nichts wird wirklich widerlegt. Wir bleiben im Bereich der Spekulationen. Aber wenn man nur spekulieren kann, ist es besser, man spekuliert, als dass man gar nichts sagt.
Nicht wahr? Das stimmt,
ja. Irgendwann wird auch dieses Video...
Aufgabe, habe jetzt so spekuliert.
Nein, aber irgendwann, das übernehme ich, irgendwann wird auch dieses Video natürlich Vergangenheit sein. Sie sind gerade im letzten Monat 50 Jahre alt geworden. Sie sind, oder man hat Sie mir zumindest beschrieben als Political Animal, also einen, der gar nichts anders kann außer Politik. Und interessanterweise sprechen sich ja auch aus Ihrer Partei, der FPÖ, nach einer Studie, irgendeine Linzer Studie, 70% für ein Comeback des HC Strache aus. Im Gesamtösterreich sieht das Bild ein bisschen anders aus, da sind 73% dagegen. Aber wenn man die Wahlergebnisse nimmt, dann ist im Prinzip die ganz große Mehrheit der FPÖ-Anhänger weiterhin auf Ihrer Seite. Sie haben kein Parteiamt. Es gibt Spekulationen, dass Sie bei der Wiener Wahl im nächsten Jahr etwas anstreben. Jetzt steht erst aber der 29. September vor der Tür. Ihre Zukunft?
Ja. Also ich bin einmal zum heutigen Zeitpunkt einfaches Parteimitglied. Und wie ich Ihnen heute schon beschrieben habe, es war schon meine staatspolitische Verantwortung und Raison, die ich da gelebt habe. Nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos, im Sinne einer staatspolitischen Verantwortung, auch Verantwortung zu übernehmen, zurückzutreten, damit dieses gute Projekt einer Regierung fortgesetzt werden kann, was ja dann leider nicht von Seiten unseres Regierungspartners eingehalten worden ist. Und natürlich habe ich damals gesagt, meine Verantwortung ist es, diese Umstände, diese Hintergründe des sogenannten Ibiza-Videos, Ibiza-Gate, auch restlos aufzuklären und hier meinen Beitrag zu leisten. Und darauf lege ich natürlich jetzt meine volle Konzentration. Das ist jetzt sozusagen der unmittelbare Weg.
Ja. Also erst Aufklärung, und dann Zukunft.
Das ist mein Ansatz. Mein Ansatz ist, jetzt alles zu tun, die Aufklärung so rasch wie möglich auch sicherzustellen. So weit und so rasch wie möglich das auch möglich sein kann. Und natürlich, Sie haben recht, es gibt da oder dort Umfragen, die veröffentlicht worden sind, wo, glaube ich, 72% der freiheitlichen Wähler sich wünschen, dass nach einer Aufklärung es auch ein Comeback meiner Person gibt. Ja, und 32%, glaube ich, in der Gesamtbevölkerung haben das auch kurz nach der Videoveröffentlichung in irgendeiner Umfrage zum Ausdruck gebracht. Das ist ein Ergebnis, das würden sich andere Parteien bei der kommenden Wahl wünschen. Ja. Das zeigt schon eines auf. Es zeigt auf, dass die Menschen schon auch Unrecht erkennen. Und das war ja auch kurz nach der Europäischen Unionswahl bereits der Fall. Denn da haben ja viele Menschen nach Veröffentlichung des Videos, nicht trotz des Videos, sondern wegen dem Video, mir 45.000 Vorzugsstimmen gegeben für das Europäische Unionsparlament, weil man sehr wohl eines gesehen hat. Das ist die Art und Weise, wie das entstanden ist, dieses politische Attentat. Da ist Unrecht passiert. Ja, hier ist ein Unrecht passiert, das man so einfach nicht unbeantwortet im Raum stehen lassen kann. Und das ist jetzt letztlich auch meine Verantwortung. Und ja, man kann selbstverständlich auch in Zukunft natürlich nichts ausschließen. Und ich habe immer gesagt, ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf die Aufklärung, aber selbstverständlich, wie Sie richtig gesagt haben, ich bin mit Leib und Seele ein politischer Verantwortungsträger Zeit meines Lebens gewesen. Ich war auch Unternehmer, also ist nicht so, dass ich nichts anderes gelernt hätte, ja, sondern es war immer mein Idealismus und meine Überzeugung, sich letztlich auch für die Menschen einzusetzen, dafür Sorge zu tragen, was sie in den letzten eineinhalb Jahren in der Regierung auch umsetzen konnten. Denn das hat ja vielen wehgetan. Ich glaube, wir sind vielen zu erfolgreich gewesen. Wir haben in einer Regierungsverantwortung sichergestellt, dass, ich sage, in vielen Kernthemenbereichen ja, eine Umsetzung erfolgt ist eines Grenzschutzes, einer konsequenten Ausweisung von illegal und rechtswidrig aufhältigen Personen in Österreich. Wir haben sichergestellt, dass ein Kopftuchverbot im Kindergarten und in der Volksschule auch in Umsetzung kommt. Wir waren dabei, ein Strafgesetz, Verbot des politischen Islam sicherzustellen. Wir standen davor, auch die Zwangsgebühren des österreichischen Rundfunks abzuschaffen, wo ich eine Zusage auch des Koalitionspartners diesbezüglich hatte. Und der Koalitionspartner, der ehemalige, natürlich heute froh ist, sich an diese Zusage nicht mehr halten zu müssen. Aber es zeigt, was da weitergegangen ist, bis hin zu einer großen Steuerreform, die jetzt wahrscheinlich in der Dimension nicht mehr kommen wird. Aber da haben die Menschen gesehen, dass wir nicht nur Opposition können, sondern dass wir auch in der Regierungsverantwortung auch die Verlässlichkeit gelebt haben, unsere Themen auch in Umsetzung zu bringen. Und zwar auf Augenhöhe mit einem Regierungspartner, der Regierung jahrzehntelang gelernt hat, ja, im Unterschied zu uns.
Herr Strache, die schwarz-blaue Koalition war ja schon, ich würde sagen, das übertreibe ich auch nicht, ein Aushängeschild für die rechtskonservative Politik in ganz Europa, für den durchaus zunehmenden Trend dieser politischen Richtung. Das ist ja auch immer als einer der Gründe genannt worden, warum man gerade die Zerstörung der Schwarz-Blauen, warum einige Kräfte vielleicht gerade die Zerstörung dieser schwarz-blauen Koalition, obwohl Österreich ja kein maßgebliches Land in der EU ist, aber gleichzeitig Symbolkraft hatte mit dieser Regierung, ins Auge gefasst hatten. Sie sind immer noch dieses Aushängeschild, programmatisch als Person genauso. Sie haben aber gleichzeitig auf ein Mandat zum EU-Parlament verzichtet, was Sie ja bekommen hatten. Jetzt sagen Sie andererseits, man soll nichts ausschließen. Aber wenn ich mir jetzt eins und eins zusammenzähle, ist da ja noch mehr, als dass die Dinge nicht ausschließen, sondern dass sie auch Dinge planen. Wo konkret sehe ich Sie?
Also zum einen, vollkommen richtig. Also für mich war natürlich das Signal, dass die vielen Unterstützer, da auch bei der Europäischen Unionswahl mir gegeben haben. Ich bin ja auf dem letzten Listenplatz der Europäischen Unionswahl gestanden. Ich habe auch nirgendwo öffentlich aufgerufen und ersucht, mich bitte mit einer Vorzugsstimme zu unterstützen. Die Menschen haben das aus freien Stücken getan, um auch mir den Rücken zu stärken. Da bin ich zutiefst dankbar. Aber ich habe auch klar gesagt, nach einer langen reiflichen Überlegung, das war nie mein Ziel. Es war nie mein Ziel, nach Brüssel zu gehen und ein halbes Monat in Brüssel zu sein, damit meine Familie zu vernachlässigen, nicht vor Ort zu sein. Ich habe gerade auch einen jungen Sohn mit 7 Monaten. Sondern meine politische Zielsetzung war immer Wien und Österreich. Und ich habe für mich klar die Entscheidung getroffen, wenn ich mich in Zukunft wieder engagiere, und ja, so ein Comeback ist selbstverständlich möglich nach einer Aufklärung, das ist ja auch die Zielsetzung. Ich habe gesagt, die oberste Priorität ist jetzt die Aufklärung. Dann werde ich zu gegebener Zeit eine Entscheidung treffen. Und die ist, wenn, immer am österreichischen politischen Parkett zu suchen. Denn genau dort war immer meine Zielsetzung und nicht woanders. Und weil Sie eines angesprochen haben, ich meine, Österreich ist die kleine Welt, wo die Große ihre Probe hält. Sie sagen nicht so bedeutend. Aber natürlich bedeutungsvoll, weil hier in diesem kleinen Österreich, wenn man so will, im Herzen Europas, eine rechtskonservative Regierung vorhanden war, die Schule machen hätte können für Europa, die natürlich auch in unser Nachbarland Deutschland ausgestrahlt hat. Ich sage jetzt ganz bewusst bei vielen Bürgern im positiven Sinn, das wird vielleicht die Bundeskanzlerin Merkel nicht so gesehen haben und auch nicht so empfunden haben. Und natürlich waren wir da vielen ein Dorn im Auge. Auch unsere Neutralitätsposition, wo ich immer wieder auch als regierungsverantwortlicher Vizekanzler darauf hingewiesen habe, dass Österreich gerade, nämlich wir als Freiheitliche Partei, diese Neutralität stärker wieder beleben wollen, im Sinne eines ehemaligen Bundeskanzlers Bruno Kreisky. Und nicht uns hier in eine militärische Bündnispolitik hineinreißen lassen wollen, die dazu führt, dass in Europa ein Konflikt sich weiter zuspitzt mit Russland. Sondern unser Beitrag war immer so zu verstehen, diese Neutralität zu stärken, Vermittler zu sein, auch ein Interesse zu haben, Konflikte mit Russland zu überwinden. Das geht nur im gemeinsamen Dialog. Und das geht nur, wenn man aufeinander zugeht. Und das wird nicht funktionieren, indem man widersinnige Sanktionen ausgesprochen hat, wie sie heute der Fall sind, die nämlich selbst der Europäischen Union und vor allen Dingen auch uns Österreicher schmerzvoll wehtun. Denn unsere Wirtschaft leidet darunter. Und die Frage ist, wem nützt das etwas? Ne?
Sie sprechen mit Russland schon ein innerliches Thema an. Ich würde Sie eigentlich
gerne
bitten.
Und das war schon vielen ein Dorn im Auge, auch meine Position, zu sagen, wir stehen den Sanktionen kritisch gegenüber. Wir wünschen uns eigentlich ein Überwinden der Sanktionen, eine bessere Zusammenarbeit, eine vertiefte Zusammenarbeit auch mit Russland zum Vorteil Europas. Denn natürlich für mich ist Russland nicht nur aufgrund geografischer Gemeinsamkeiten und historischer Gemeinsamkeiten, natürlich auch aufgrund kultureller Gemeinsamkeiten ein Bestandteil Europas. Und je näher wir Russland auch nach Europa holen, desto friedvoller, glaube ich auch, und desto wirtschaftlich erfolgreicher kann die Europäische Union sich entwickeln.
Also ich werde der Letzte sein, der Ihnen da widerspricht, aber Sie sind schon mit dem Thema Russland jetzt in den thematischen Katalog eingestiegen. Ich würde Sie gerne bitten, zum Abschluss die 4, 5, 6 wesentlichen Akzente, die Sie für die österreichische Politik der nahen und mittleren Zukunft als unabdingbar ansehen zu listen. Ohne Reihung, ja, Migration, NATO, EU, Russland, USA,
österreichische Klima, Position.
Was ist für Österreich entscheidend aus Ihrer Sicht? Was muss durchgesetzt werden? Auch was muss geändert werden? 5 Minuten.
Ja. Gerne vielleicht zuvor ganz kurz noch auf einen Punkt eingehend, der durchaus auch die Unehrlichkeit meiner Mitbewerber aufzeigt. Es hat ja einen ehemaligen Bundeskanzler in Österreich gegeben, den Herrn Christian Kern, der ja damals als Bundeskanzler sich auch für Sanktionen gegen Russland ausgesprochen hat und mich immer wieder heftig kritisiert hat, weil ich diesen Sanktionen kritisch gegenübergestanden bin. Gerade so jemand ist heute, glaube ich, Aufsichtsrat einer russischen Staatsbank geworden und verdient gerne gutes russisches Geld. Ja. Es zeigt nur diese Unehrlichkeit auf, die wir oft in der Politik erleben, wo man mich kritisiert hat für meine Position, ja, und immer wieder versucht hat, auch zu verteufeln. Und das ist durchaus interessant, sozusagen auch das einmal für die Bevölkerung sichtbar zu machen, weil hier ja immer wieder mit zweierlei Maß gemessen wird.
Aber inhaltlich
jetzt. Ja, inhaltlich. Jetzt kommen wir inhaltlich zu dem Punkt, den Sie besprochen haben, was sozusagen die zukünftige Entwicklung sein muss. Also ich glaube grundsätzlich, die Frage der Migrationskrise ist nach wie vor eine wesentliche, die uns beschäftigen wird. Wir haben in den letzten Jahrzehnten, und darauf muss man etwas tiefgehender auch eingehen, wir haben in den letzten Jahrzehnten eine Entwicklung in Europa gehabt, wo man davon sprechen muss, dass es, ich weiß, der Begriff ist heute auch oftmals im Blickfeld der Kritik, wo es einen gewissen Bevölkerungsaustausch gegeben hat, wo man durch eine verfehlte und unverantwortliche Zuwanderungspolitik, man hat sie dann später auch unverantwortliche Willkommenspolitik genannt, Parallelgesellschaften in Westeuropa entstanden sind und, wenn man so will, eine Entwicklung entstanden ist, wo man auch von einer Islamisierung Europa sprechen kann. Und natürlich ist es unsere politische Verantwortung, und das ist jetzt die Auseinandersetzung auch, die wir trefflich in der Demokratie heute leben, wo es unterschiedliche Positionen gibt, wo wir sagen, wir wollen keine Islamisierung Europas. Wir wollen, dass die Migration von außerhalb Europas nach Österreich so gut wie möglich eingedämmt wird, wo wir selbstverständlich Menschen, die Qualität mitbringen, Qualifikation mitbringen, na selbstverständlich auch möglich machen, nach Österreich zu kommen. Aber diese undifferenzierte Massenzuwanderung von außerhalb der Europäischen Union nach Österreich, die wollen wir gestoppt wissen. Denn da hat es viele Fehlentwicklungen gegeben. Und die Parallelgesellschaften und Gegengesellschaften, die wir heute nicht nur in Österreich erleben, sondern vor allen Dingen in den Städten, in den urbanen Bereichen, führen ja dazu, dass wir schon in den öffentlichen Kindergärten, dass unsere eigene Bevölkerung zur Minderheit geworden ist. Und wenn man diese Entwicklung ein, zwei, drei Jahrzehnte weiterrechnet und wenn wir die nicht halbwegs in den Griff bekommen und nicht halbwegs korrigieren, dann ist es in Wahrheit 5 nach 12. Und dann ist dieser Wettlauf, den wir heute in der demokratischen Auseinandersetzung haben, nämlich unsere Kultur und Identität für kommende Generationen zu erhalten und zu bewahren, in Wahrheit ist die Uhr dann abgelaufen. Und die Frage wird dann sein, wird es diese westlich-freiheitliche europäische Gesellschaft dann überhaupt noch geben können oder nicht? Und wohin bewegt sich Europa dann? Und genau dieser Riss geht doch mitten durch Europa, im Sinne dessen, was Samuel Huntington einmal in seinem Buch Clash of Civilization trefflich beschrieben hat, wo wir heute zwischen Ost und West genau diesen Riss erleben. Der Westen, der durch eine, ich sage, undifferenzierte Zuwanderungspolitik in den letzten Jahrzehnten, heute schon in Frankreich, in Großbritannien, in Deutschland, eine Islamisierung in den urbanen Bereichen erlebt, ja, die kaum mehr korrigierbar ist. Ja. Und der Osten, der sagt, das wollen wir für uns nicht. Und wir wollen uns nicht von einer Frau Merkel oder von wem auch immer vorschreiben lassen, welche Quoten wir zu erfüllen haben und wen wir aufzunehmen haben. Nein, wir wollen weiter im Sinne auch des Interesses unserer eigenen Bevölkerung hier klar und deutlich sagen, Zuwanderung stopp. Die Integrationsprobleme, die wir haben, gehören hier und heute gelöst. Und die Menschen, die zu uns gekommen sind, müssen in unserer Gesellschaft und Kultur ankommen und sich auch zu ihrer neuen Heimat im positiven Sinn auch bekennen und unsere Werte auch übernehmen. Und das ist sozusagen der Anspruch dieser Auseinandersetzung, den wir haben. Und das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, der sicherlich nicht zu Ende ist, ja, sondern wo wir mitten in der Debatte stehen. Und da sind dann viele weitere Fragen, die sich daran anhängen. Und natürlich ist es die Frage des Bildungssystems. Ne? Wie gehen wir um, ja, mit der Zukunft unserer Gesellschaft? Wie können wir Familien endlich wieder so fördern, dass man sich für mehr als ein oder zwei Kinder entscheidet, damit unsere Gesellschaft Zukunft hat und sich nicht selbst abschafft, wie Sarrazin es beschrieben hat. Ne? Und dann sind natürlich die Fragen daran zu hängen, dass natürlich auch ein Standort attraktiv wirtschaftlich sein muss, damit Kapital auch sozusagen bereit ist, nach Österreich zu kommen, hier Firmen zu gründen, hier zu investieren, Arbeitsplätze zu schaffen und letztlich auch der Gesellschaft Wohlstand möglich zu machen. Aber das ist sozusagen ein Schritt, ja, zu den vielen Mosaiksteinchen, die ich vorher beschrieben habe. Denn was haben wir davon, ne, wenn wir uns abschaffen über Steuer Politik zu diskutieren, wenn es unsere Bevölkerung vielleicht in Zukunft gar nicht mehr gibt.
Stichwort EU-Europa. Ja, das, was Sie sagen, ist das im Rahmen der heute bestehenden Brüssel-EU realisierbar? Sehen Sie den Kontrast zwischen dem zukünftigen österreichischen Kurs und dem Kurs, den jetzt die Briten eingeschlagen haben?
Also ich sehe, dass den Kurs, den die Briten eingeschlagen haben, gerade jetzt durch den aktuellen Premierminister, nämlich Johnson, dass hier sicherlich sehr konsequent jetzt dieser Austritt zumindest in Angriff genommen wird, im Unterschied zu seiner Vorgängerin. Und die Europäische Union ist reformbedürftig auf allen Ebenen. Ich glaube, auch dort erleben wir ja den Wettstreit dieser zwei unterschiedlichen europäischen Modelle und Ideen. Ich glaube nicht an ein vereinigtes, zentrales Europa, im Gegenteil. Das wäre in Wahrheit der falsche Weg. Ich will auch kein zentralistisches, vereinigtes Europa. Ich will keinen bundeseinheitlichen, zentralen europäischen Staat. Ich will ein Europa der Vaterländer. Ich will ein Europa, das föderal strukturiert ist, sich auf wenige Kernaufgaben reduziert, wo wir sozusagen gemeinsam in der europäischen Familie sagen, diese wenigen Aufgaben lösen wir übergeordnet, aber ansonsten wieder Kompetenz zurück zu den Nationalstaaten. Und genau diese Auseinandersetzung erleben wir, dass die, die für ein föderales Europa eintreten, die, die so wie ich heute sagen, Europa ist mehr als die Europäische Union, ja, verteufelt werden, als Europa-Gegner hingestellt werden. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich meine, ich lebe im Herzen Europas als österreichischer Patriot, ich liebe Europa. Und gerade wenn man Europa im Herzen hat, ne, dann muss man doch ja, auch eine Fehlentwicklung einer Europäischen Union kritisieren und gegensteuern. Und das versuchen wir mit unseren Partnern, ob das jetzt Matteo Salvini, der italienische Vizepremier und Innenminister ist, ob das andere Persönlichkeiten sind, die politisch wie ein Viktor Orban, der zwar nicht in unserer Parteienfamilie und auch nicht in unserer Europafraktion sich befindet, aber der zumindest viele Inhalte teilt und wir einander auch inhaltlich oftmals auch, ich sage, unterstützen.
Wäre da nicht doch der Schritt ins Europaparlament und die Reform Europas aus sich selbst heraus der konsequentere gewesen?
Also sage ich Ihnen eins, wäre ich 60 Jahre, aber ich bin 50 geworden. Und ich sage ganz offen, alles hat ja wahrscheinlich einen Sinn, sogar sicher. Und so auch diese Krise, die ich da jetzt erlebe und durchmache. Und ich sehe natürlich diese Krise als Chance. Denn man erlebt in so einer Situation, sich selbst wieder zu erden, was ganz wichtig ist. Man erlebt seine wahren Freunde. Und ich sage, man kommt auch gerade in der Krise auch drauf, wer vielleicht nur ein vermeintlicher Freund war bis dorthin und jemand, der in der Phase des Erfolgs einem gerne auf die Schulter geklopft hat, aber dann in so einer Krise auf einmal nicht mehr für einen da ist. Da gibt es durchaus auch natürlich Enttäuschungen, aber das sind auch Klarstellungen für das Leben, die für einen wichtig sind. Und so gesehen sehe ich das Ganze als Chance. Ich glaube, dass man eine Krise, mit der man richtig umgeht und sich auch die eigenen Fehler eingesteht, und glauben Sie mir, ich bin nicht stolz auf dieses Video, ja, im Gegenteil, ich glaube, niemand wäre stolz, der in einem alkoholisierten Zustand mit einer Zigarette in so einer privaten Atmosphäre mit so einem dummen Geräte gefilmt wird, ja. Aber ich habe nichts verbrochen, ich habe nichts angestellt. Ja. Aber es ist mir peinlich. Ja. Und ich sage Ihnen, die Krise ist natürlich dazu da, um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und dann am Ende auch gestärkt daraus hervorzugehen. Und das ist mein Ziel. Ja. Ich möchte als 50-Jähriger diese Krise gut meistern. Ja. Ich möchte die Aufklärung vorantreiben und ich möchte am Ende eine vielleicht noch stärkere und gereiftere Persönlichkeit sein als heute.
Herr Stache, das war ein wunderschönes Stichwort. Vor allem hat mir Ihr Satz gefallen, alles hat ja seinen Sinn. Wissen Sie, ich bin ja schon über 60 und da beginnt man an solchen Sätzen zu zweifeln. Ich bedanke mich ganz herzlich. Danke. Es hat sich absolut gelohnt, nach Wien zu kommen. Es war sehr, sehr schön, Sie kennenzulernen. Und meine besten Wünsche begleiten Sie wie alle, wie ja, meine besten Wünsche alle begleiten, die Zukunft mitgestalten wollen.
Danke.
Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Wiederschauen.
Das war der RT Deutsch Podcast.